HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Pascal Lasserre. Möblierte Wohnungen zu überteuerten Preisen, die dann auch nur zeitweise vermietet werden. Das nennt sich Residenzwohnen und das ist, obwohl es praktiziert wird, illegal. Die Stadt Frankfurt will das jetzt verhindern. Vor gut 3 Monaten hatte Planungsdezernent Mike Josef ein hartes Vorgehen angekündigt. Inzwischen konnte die Bauaufsicht bereits deutliche Erfolge erzielen. Mike Josef zieht eine erste Bilanz.
Zum einen erfreulich, dass wir tatsächlich was vorweisen können. Unerfreulich, weil deutlich wird, dass tatsächlich Wohnungen, und zwar erheblich, zweckentfremdet worden sind. Wir haben in den 3,5 Monaten 395 Wohnungen zurückgeholt.
Fast 400 Wohnungen stehen demnach wieder dem normalen Wohnungsmarkt zur Verfügung. Die Anbieter der Wohnungen hatten dabei Preise aufgerufen, die teils dreifach über dem Mietspiegel lagen. Die Stadt Frankfurt hat dagegen ein scharfes Schwert gezogen. Sie hat keine Bußgelder verhängt. Stattdessen hat sie die illegal erwirtschafteten Gewinne der Vermieter eingezogen, sagt Mike Josef. Insgesamt 1 Million Euro.
Das heißt, den Vorteil der Gewinne, die dadurch erzielt worden sind, abgeschöpft und 1 Million Euro in 3,5 Monaten ist für mich sogar überraschend.
Wie die Stadt genau gegen das Vermieten von Residenzwohnungen vorgeht, verraten die Verantwortlichen nicht. Auch nicht, wie sie die illegalen Vermietungen von Wohnungen gerichtsfest nachweisen können. Simone Zapke, Leiterin der Frankfurter Bauaufsicht.
Es ist ganz klar, dass wir Hinweise bekommen über einschlägige Portale. Aber auch so, wir kennen die Stadt ja ganz gut und konzentrieren uns jetzt auf Fallkonstellationen, von denen wir sehr sicher sind, dass wir ein illegales Residenzwohnen auch nachweisen können.
Rund 3000 Residenzwohnungen stehen insgesamt auf einer Liste der Bauaufsicht. Ganze Gebäude mit Apartments werden demnach tage- oder wochenweise auf Internetportalen angeboten. Wohnungen, die dem sehr angespannten Frankfurter Markt fehlen. Die Stadt kündigt deshalb weiterhin ein hartes Vorgehen gegen die Vermieter an. Planungsdezernent Mike Josef spricht von gut und professionell organisierten Anbietern.
Das zeigt aber auch, wie dringend es war, da zu handeln. Und ich erhoffe mir tatsächlich auch, dass es jetzt in der Branche ein Umdenken gibt, weil mit viel Mühe und viel Aufwand versuchen wir, Wohnraum zu realisieren und zu genehmigen.
Ein Umdenken, ähnlich wie es bei illegalen Ferienwohnungen stattgefunden hat. Seit die Stadt Frankfurt 2018 eine entsprechende Satzung ins Leben gerufen hat, werden die meisten Ferienwohnungen in Frankfurt angemeldet oder sie werden erst gar nicht mehr angeboten, verkündet Planungsdezernent Mike Josef.
Die Stadt Frankfurt will gegen illegales Residenzwohnen vorgehen. Das war dazu Frank Angermund. Wie kann man ehrenamtliche Richter, also Schöffe, an den hessischen Verwaltungsgerichten werden? Eigentlich sollten das normale Bürger sein, die ihre Lebenserfahrung einbringen und die Hauptamtlichen dann bei der Rechtsfindung unterstützen. Tatsächlich sind es dann die Parlamente der Kreise und kreisfreien Städte, die diese Schöffen vorschlagen. Und im Schwalm-Eder-Kreis will da jetzt auch die AfD mitreden. Michael Pschibilla.
Eigentlich ist die AfD im Schwalm-Eder-Kreis davon ausgegangen, dass sie auch einen Kandidaten für die Schöffen am Verwaltungsgericht in Kassel nominieren kann. 1 von 10, so wie es ihrem Sitzanteil im Kreistag entspricht. Aber dann kam es anders. Statt einer mit den anderen Parteien abgesprochenen Liste mit 10 Namen gab es auf einmal eine Liste mit 11 Kandidaten. Abgestimmt wurde nicht im Block, sondern einzeln. Der AfD-Kandidat blieb auf der Strecke. Gewählt wurde stattdessen ein Bewerber der Linkspartei, obwohl die im Kreistag wesentlich schwächer ist als die AfD. Renate Glaser von der AfD sieht darin ein abgekartetes Spiel, um den Einfluss ihrer Partei zu beschneiden.
Dass versucht wird, uns einigermaßen klein zu halten, das ist schon so. Das stellen wir auch fest an anderen Verfahren, wo zum Beispiel Tagesordnungspunkte von der Tagesordnung genommen werden oder mit Nichtbefassung gestimmt wird.
Der Vorsitzende des Kreistags, Michael Kreuzmann von der SPD, weist die Kritik zurück. Aus seiner Sicht entspricht die Auswahl der Richterkandidaten demokratischen Kriterien.
Also im Kreistag wird bei uns im Schwalm-Eder-Kreis nach Recht und Gesetz abgestimmt. Und das Verfahren, das hier angewandt wurde, entspricht nicht nur den Vorgaben, es entspricht auch der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Frankfurt.
Schwalm-Eder ist nicht die einzige Region, in der ein möglicher Einfluss von Rechtspopulisten auf die Rechtsprechung kontrovers diskutiert wird. Schließlich geht es bei Verwaltungsgerichten oft um politiknahe Themen, wie den Bau von Windrädern oder die Genehmigung von Demonstrationen. Im Kreis Fulda lief es am Ende auf einen Kompromiss hinaus, schildert SPD-Fraktionschef Buß. gewählt. Die AfD hat dort einen umstrittenen Kandidaten wieder zurückgezogen. Ein anderer wurde dafür gewählt.
Das ist genau der Punkt. Wenn man jetzt sagt, man geht auf die ganz harte Linie, versucht sie aus allem irgendwie auszuschließen, dann erreicht man immer genau das, was sie wollen. Sie nämlich in eine Märtyrerrolle zu bringen, die ihnen gar nicht zusteht. Und das andere ist eben immer wieder, wie in dem Fall, ein Abwägen. Wie kann man damit umgehen? Was für einen Weg kann man finden? Also ich glaube, Patentrezepte kann es da nicht geben.
Unabhängig davon, wer am Ende tatsächlich auf der Richterbank Platz nehmen darf, steht noch auf einem anderen Blatt. Die eingereichten Bewerberlisten sind zunächst nur Vorschläge. Aus ihnen werden Anfang März dann 35 Männer und Frauen ausgewählt, erläutert Matthias Spillner vom Kasseler Verwaltungsgericht.
Probleme bei der Wahl der Ehrenamtlichen sind bisher noch nie aufgetaucht. Jedenfalls nicht, was eine Parteizugehörigkeit anbelangt. Es mag sicherlich schon vorgekommen sein, dass es mal Probleme gegeben hat, weil jemand vorbestraft ist, der dann natürlich nicht für das Richteramt in Frage kommt. Aber wegen einer Parteizugehörigkeit bisher noch nicht.
Das hat sich jetzt geändert. Dass die AfD des Schwalm-Eder-Kreises auf der Auswahlliste für Schöffen nicht auftaucht, will sie nicht einfach hinnehmen. Aus ihrer Sicht steht ihr ein Kandidat zu, entsprechend ihres Sitzanteils im Kreisparlament. Die AfD hat bereits Widerspruch eingelegt. Notfalls will sie auch klagen.
Die AfD will Schöffen im Schwalm-Eder-Kreis benennen. Ein Bericht von Michael Pschibilla. Wenn Sie abends oder nachts in Frankfurt oder Kassel zum Beispiel durch die Innenstadt laufen, dann werden Sie diesen süßlichen Geruch sicherlich auch schon mal wahrgenommen haben, denn er ist recht auffällig. Der Geruch von Cannabis. Bislang ist es in Deutschland ja verboten, diese Droge zu besitzen, sie zu verkaufen und sie anzubauen. In Darmstadt möchte nun neben anderen Parteien auch die SPD, dass Darmstadt Cannabis-Modellstadt werden soll. Mit legaler Cannabis-Ausgabe für gesunde Menschen. Unser Regionalkorrespondent in Darmstadt ist Raphael Stübig. Mit ihm haben wir vor der Sendung gesprochen und er hat uns gesagt, was sie denn da genau vorhaben in Darmstadt.
Ja, also Cannabis-Modellstadt, das heißt, es soll eine kontrollierte Abgabe von Cannabis geben an einen registrierten Personenkreis, zum Beispiel über eine Apotheke. Das Ganze unter Einhaltung des Jugendschutzes und auch medizinische, gesundheitliche Aspekte sollen da berücksichtigt werden und das Ganze dann auch noch wissenschaftlich begleitet werden von einem Forschungsprojekt. Die Jusos haben das beantragt auf dem jüngsten SPD-Parteitag und der Antrag wurde auch angenommen. Das heißt also, die SPD-Fraktion, die wird das Thema Cannabis-Modellstadt Darmstadt demnächst hier im Stadtparlament auf die Tagesordnung bringen. Zunächst mal soll es in den kommenden Wochen aber erstmal einen Info- und Diskussionsabend dazu geben.
Eine legale Abgabe von Cannabis, was erhofft man sich denn davon?
Also die Rufe, dass man Cannabis legalisieren soll, die werden ja bundesweit schon immer lauter, um erstens mal die Konsumenten, die es quer durch alle Bevölkerungs- und Altersschichten gibt, aus der kriminellen Ecke zu holen und zweitens vor allem den Schwarzmarkt einzudämmen, denn der wächst und da wird Marihuana eben oft auch gestreckt verkauft. Das bringt dann Gesundheitsrisiken mit sich. Deshalb wird so eine staatlich kontrollierte Abgabe von Hasch und Cannabis eben schon länger auf allen Ebenen diskutiert, nicht nur in Darmstadt, auch in Frankfurt zum Beispiel. Da fordert das städtische Drogenreferat schon länger auch so ein Modellversuch oder auch in Städten wie Bremen, Augsburg, Berlin gibt es aktuell Bestrebungen für eine Cannabis-Modellstadt. Also der Begriff ist nicht hier in Darmstadt entstanden und da ist momentan ganz viel Bewegung drin.
Wie schätzt du denn die Situation in Darmstadt ein? Ließe sich denn da im Parlament wirklich eine Mehrheit für eine Cannabis-Modellstadt finden?
Also nun ja, gerade die Grünen, die machen sich ja schon lange für eine Legalisierung von Cannabis stark und auch die FDP, die Linken und jetzt inzwischen eben auch die SPD, die da lange zwiegespalten war, stehen dem inzwischen positiv gegenüber. Nur in Darmstadt, da koalieren die Grünen ausgerechnet mit der CDU. Die ist noch strikt gegen eine Legalisierung, daher dürfte es hier schwierig werden. Größte Hürde war bei so Cannabis-Modellversuchen bislang aber auch das Bundesinstitut für Arzneimittel. Ohne das geht bei dem Thema gar nichts und da ist man eben der Auffassung, man kann so einer legalen Cannabis-Ausgabe allein schon deshalb nicht zustimmen, weil ja der Verkauf oder die Weitergabe eben verboten sind und unter Strafe stehen. Also da müsste aus Sicht des Arzneimittelinstituts erstmal eine Gesetzesänderung her.
Darmstadt als Cannabis-Modellstadt zu den Plänen der Kommunalpolitik war das Raphael Stübig. Der Ton im Netz ist rau. Beleidigungen, Drohungen und Häme sind Alltag. Doch damit da nicht nur Wildwestmanier und Straflosigkeit herrscht, gibt es die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, kurz CIT. Sie ist der erste Ansprechpartner des Bundeskriminalamtes bei Internetstraftaten. solange noch nicht geklärt ist, welche Behörde vor Ort zuständig ist. Oder auch, wenn es um Massenverfahren mit Tatverdächtigen aus ganz Deutschland geht. Vor 9 Jahren ist die Zentralstelle ins Leben gerufen worden. Im vergangenen Jahr ist sie von Gießen nach Frankfurt umgezogen und personell aufgestockt worden. Heike Borufka.
Ein Parkhaus, das den Charme der 80er Jahre trägt. Viel Beton, viele Gitterstäbe. Das erinnert an Gefängnisarchitektur. Hier sitzen die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die Internetkriminelle jagen. Im 7. Stock dort, wo bis vor kurzem noch die Parkhausverwaltung saß. Die ZIT, die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, eine schlagkräftige Truppe, die zur Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gehört, ist hier im August vergangenen Jahres eingezogen, hat ihre triste Unterkunft in Gießen verlassen. Sie ist raus aus ihren alten, engen Büroräumen eines 70er-Jahre-Baus und rein in neue Schöne im 80er-Jahre-Bau. Andreas May ist leitender Oberstaatsanwalt und Chef der ZIT. Auf die Frage zur Arbeit seiner Truppe sagt er:
Darknet ist ein eher kleiner Teil unserer Tätigkeit. Das sind insbesondere die Verfahren, wo über Shops im Darknet Waffen verkauft werden, Drogen verkauft werden, gefälschte Ausweise verkauft werden oder Daten massenhaft verkauft werden.
Die Ermittler bei der ZIT suchen täglich nach diesen Plattformen, nach Datenhackern oder Computersaboteuren. Aber das machen die 10 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte nicht alleine, sondern häufig zusammen mit dem Bundeskriminalamt. Ein Grund, warum die Zentralstelle von Gießen nach Frankfurt gezogen ist. Wiesbaden ist näher. Und hier gibt es die beiden großen Besprechungsräume mit viel Technik, wo das BKA gerne mal mit 20 Beamten anrückt, um ein Verfahren zu besprechen. Anders als vorher in Gießen. Dort war es so eng, dass sich 2 Mitarbeiter auch mal ein Büro teilen mussten. In Frankfurt dagegen ist alles großzügig und modern und vieles neu. Zum Beispiel die neue Aufgabe: Verfolgung von Hasskommentatoren im Netz. Das Internet, sagen Strafverfolger gerne ungehört, ist kein rechtsfreier Raum. Beispiel die Reaktionen auf den im Juni vergangenen Jahres erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, nachdem der sagte, wer Werte wie Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe nicht teile, der könne das Land ja verlassen.
Selber schuld, du Bastard. Und jetzt bist du tot. Juhu.
Jeder bekommt das, was er verdient.
Diese und andere Hasskommentare werden nun im 7. Stock auf dem Parkhaus ermittelt. Im neuen Aufgabenbereich der ZIT. Hate Speech. Andreas May.
Im Hintergrund ist natürlich auch, dass wir gesehen haben in der Vergangenheit, dass es schwierig ist, diesen Kriminalitätsbereich zu verfolgen. Es ist rechtlich ein hochkomplexer Bereich mit einer Vielzahl von schwierigen Straftatbeständen.
Mit sehr großen Datenmengen, um die sich seit November 2 zusätzliche Staatsanwälte kümmern. Insgesamt ist die ZIT von 8 auf 10 aufgestockt worden. Denn dafür braucht es viel Fachwissen. Und Geschwindigkeit sei bei der Sicherung von Straftaten im Internet alles. Trotz des Mangels an Experten kündigt Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hermann, CDU, an, die ZIT künftig sogar auf bis zu 26 Mitarbeiter aufzustocken.
Wir wollen Respekt in der analogen Welt und im Netz, wenn wir alle weiter im Internet bleiben wollen. Und deshalb ist es Aufgabe des Rechtsstaates, auch da wehrhaft zu sein.
Und weil das auch sehr anstrengend sein kann, bietet der 7. Stock auf dem Parkhaus mitten in der Frankfurter Innenstadt einen besonderen Ort, um sich mal kurz zu erholen. Eine große Dachterrasse.
Ein Jahr ist die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität nun in Frankfurt. Informationen von Heike Borufka. Und das war der Tag in Hessen mit Pascal Lasserre. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch auf hessenschau.de.